Wer von euch benutzt ein Navi, um mit dem Auto von A nach B zu kommen? Ziemlich viele. Wer fährt noch nach Karte? Eine Hand in jedem Gottesdienst. Im ersten gab es auch eine Hand. Gut, mutig. Wer von euch wurde vom Navi schon einmal fehlgeleitet? Ja, fast genauso viele. Kommt vor, passiert, ist ärgerlich. Ich habe gelesen von einer 67-jährigen Frau aus Belgien, die ihre Freundin aus Brüssel abholen wollte. Die Strecke betrug etwa 145 Kilometer, aber ihr Navi leitete sie falsch. Über 1400 Kilometer fuhr sie durch 5 Länder und landete in Kroatien. Erst 2 Tage später merkte sie, dass das Navi sie falsch geleitet hat. Und in der Zwischenzeit hatte ihr Sohn sie schon als vermisst gemeldet. Ja, das Navi in unserem Auto kann uns geografisch falsch führen. Wir kommen dann nicht oder nicht rechtzeitig am Ziel an. Das ist sehr unangenehm, das kann uns Zeit und Geld kosten. Aber es gibt auch eine geistliche Navigation in unserem Leben. Wir werden alle geleitet und geführt. Die Frage ist, von wem? Von welchem Navi? Wer steuert dieses Navi? Ja, wir brauchen Wegweisung. Wenn wir uns von falschen Navigatoren bei unserem geistlichen Leben, bei unseren geistlichen und moralischen Entscheidungen leiten lassen, dann sind die Folgen viel ernster und dramatischer als das, was mit dem Navi im Auto passieren kann. Wir können am Ende in der Ewigkeit am falschen Ziel ankommen. Und dann ist nicht nur unser Geld und nicht nur unsere Zeit verloren, sondern auch unser Leben selbst. In meiner Reihe Merkmale einer gesunden Gemeinde geht es heute um die geistliche Navigation. Wie kann eine Gemeinde, wie kann ein einzelner Christ sicherstellen, dass er von der richtigen Navigation geleitet wird und am Ende sicher an seinem Ziel ankommt? Wir sind im 2. Thessalonicher Brief und heute schauen wir uns das 4. Merkmal einer gesunden Gemeinde an. Das lautet Festhalten an der Lehre und am Gebet. Lasst uns den Text lesen, 2. Thessalonicher 2, Abvers 15 bis Kapitel 3, Vers 5. Paulus sagt dieser jungen Gemeinde in Thessalonich: So steht nun fest, liebe Brüder, und haltet euch an die Lehre, in der ihr von uns unterwiesen worden seid, es sei durch Wort oder Brief von uns. Er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade, der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und Wort. Weiter, liebe Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde wie bei euch und dass wir gerettet werden von falschen und bösen Menschen, denn der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Aber der Herr ist treu. Der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Wir haben aber das Vertrauen zu euch in dem Herrn, dass ihr tut und tun werdet, was wir euch gebieten. Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf das Warten auf Christus. In unserem Text, wenn ihr aufmerksam zugehört habt, geht es um 2 Imperative, 2 Aufforderungen, die Paulus an diese jungen Christen ausspricht. Einmal sagt er, so steht nun fest, liebe Brüder, und haltet euch an die Lehre. Und zweitens, betet. Betet für uns. Erstens also, festhalten an der Lehre. So steht nun fest, liebe Brüder, und haltet euch an die Lehre, in der ihr durch uns unterwiesen worden seid, es sei durch Wort oder Brief von uns. Paulus sagt, wenn ihr feststehen wollt, und das möchte er, Das wünscht er sich für diese Gläubigen. Wenn ihr feststehen wollt und nicht wanken und nicht umfallen und nicht Schiffbruch erleiden im Glauben wollt, haltet fest an der Lehre. Das ist die erste Bedingung. Die rettende Wahrheit des Evangeliums ist eine Lehre. Und diese Lehre ist formuliert. Sie ist niedergeschrieben worden. Wir halten sie in schriftlicher Form in unserer Hand. Diese Lehre steht unveränderlich fest. Sie muss sich nicht anpassen an irgendwelche Trends der Zeit und sie ist von entscheidender Bedeutung. In dieser Lehre sind alle bedeutenden Wahrheiten enthalten, die ein Mensch wissen muss. Wenn er Vergebung der Schuld, Versöhnung mit seinem Schöpfer, mit seinem Gott im Himmel und ewiges Leben erlangen will. Und deshalb ist es so entscheidend, dass diese Lehre rein bleibt, dass sie nicht manipuliert, dass sie nicht verändert, dass sie nicht verwässert wird, dass zu dieser Lehre nichts hinzugefügt und nichts von ihr weggenommen wird. Dieser apostolische Imperativ gilt heute auch uns, uns der evangelischen Freikirche in Köln-Ostheim. Uns, den Christen im 21. Jahrhundert, haltet fest an der Lehre. Paulus definiert in diesem Satz auch, was der Ursprung oder die Quelle dieser Lehre ist. Er sagt, es ist die Lehre, in der ihr durch uns unterwiesen worden seid, es sei durch Wort oder Brief von uns. Die Thessalonicher hatten vorher, das habe ich in meiner letzten Predigt behandelt, eine Nachricht erhalten, entweder mündlich oder schriftlich von jemandem, der behauptet hatte, dass dieser Brief oder diese Botschaft von Paulus kam. Das war falsch. Entsprach nicht den Tatsachen und Paulus korrigiert die Verwirrung. Es ist die apostolische Lehre, an die wir uns zu halten haben. Die Lehre, die uns also durch die Apostel des Herrn Jesus Christus überliefert wurde im Evangelium. Diese Apostel wurden von Jesus persönlich dazu ausgewählt. Sie wurden beauftragt, befähigt und mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgestattet, um uns das Evangelium irrtumslos und wahrhaftig weiterzugeben. Dafür hat Gott selbst gesorgt und er garantiert dafür. Nun, die Gemeinde in Thessalonich ist uns ein Vorbild. Wir lernen ja von dieser Gemeinde. Sie zeichnete sich von Anfang an dadurch aus, dass sie die Lehre der Apostel für Gottes Wort hielt. Das haben nicht alle gemacht. Manche mussten erst überzeugt werden, manche lehnten es komplett ab. Sie aber hielten die Lehre der Apostel für Gottes Wort. Und Paulus lobt sie dafür schon in seinem ersten Brief in Kapitel 2, Vers 13. Er sagt, darum danken wir auch Gott ohne Unterlass, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Wort Gottes, der in euch wirkt, die ihr glaubt. Das Wort, das uns durch die Apostel überliefert wurde, ist Gottes Wort. Haltet euch an die Lehre, in der ihr durch uns unterwiesen worden seid, es sei durch Wort oder Brief von uns. Paulus unterscheidet hier nicht zwischen mündlichem Wort oder Brief. Beides gab es. Paulus war ja vor Ort, er predigte, er lehrte mündlich und dann hat er Briefe verfasst und an die Gemeinde gesandt. Ob seine Botschaft nun in Form einer mündlichen Predigt zu ihnen kam oder schriftlich verfasst war, es handelte sich um Gottes inspiriertes Wort an diese Gläubigen. Wir müssen sagen, dass die Situation sich geändert hat, nicht wahr? Für uns, Christen im 21. Jahrhundert. Es gibt heute keine Apostel mehr, die zu uns kommen und uns mündlich das inspirierte Wort Gottes sagen. Das war die besondere Situation im ersten christlichen Jahrhundert, solange die Apostel lebten und wirkten. Diese Zeit ist vorbei. Heute haben wir ausnahmslos das geschriebene Wort der Apostel und Propheten als unsere unerschütterliche Glaubensgrundlage. Gleichzeitig ist diese Tatsache aber auch ein Prüfungskriterium für uns, an dem wir erkennen können, ob es sich um eine falsche Lehre handelt. Wenn jemand zu uns kommt und behauptet, er sei ein Apostel des Herrn Jesus Christus und er hätte eine neue Offenbarung von Gott für uns, dann wissen wir, dass dieser Mensch ein falscher Apostel und ein falscher Prophet ist. Das Apostelamt war nämlich einmalig und befristet auf die Zeit der Fundamentlegung der Gemeinde und auf die Zeit der Verfassung des Neuen Testamentes. Alle waren Apostel, wurden persönlich, wie ich schon sagte, von Jesus berufen und beauftragt. Und in diesem Sinne gibt es heute keine Apostel mehr. Es gibt sehr viel Verwirrung in der christlichen Welt, weil Menschen da sind, die behaupten, sie seien immer noch Apostel wie die ersten 12 und sie hätten neue Offenbarungen von Gott für die Gemeinde. Haltet euch an die Lehre, in der ihr durch uns unterwiesen worden seid, es sei durch Wort oder Brief von uns. Diese Eigenschaft, das Festhalten an der Lehre der Apostel, zeichnete schon immer und zeichnet auch heute eine lebendige, gesunde Gemeinde aus. So heißt es von der ersten Gemeinde in Jerusalem, wir haben es schon gehört, von Ingo gelesen bei der Einführung in den Gottesdienst. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, unter anderem. Beständig. Hatten sie nichts Besseres zu tun, diese ersten Christen in Jerusalem? Nein. Sie hatten nichts Besseres zu tun, denn nichts ist wichtiger als das beständige Verbleiben in der Lehre der Apostel. Und immer dann, wenn diese Priorität aufgegeben wird und eine Gemeinde sich einem anderen Schwerpunkt zuwendet, scheitert sie. Wenn eine Gemeinde zum Beispiel das soziale Engagement an erste Stelle stellt oder eine politische Aktivität oder Botschaft im Zentrum des Gemeindelebens steht oder auch die Traditionen der Kirche oder Lehren von berühmten oder populären Predigern oder Theologen, dann steht diese Gemeinde in der Gefahr, der Irrlehre zu verfallen und den Glauben komplett zu verlieren. Diese Gefahr ist immer präsent. Damals wie heute. Und deshalb warnt Paulus auch die Gläubigen in Korinth zum Beispiel, die nicht so vorbildlich waren wie die Christen in Thessalonik. Sie fingen an zu zweifeln, ob es die Auferstehung denn gibt, weil jemand auftauchte und lehrte, es gebe keine Auferstehung. Und Paulus schreibt ihnen im 1. Korintherbrief Kapitel 15 in den ersten 2 Versen, ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe. Nicht ein selbsternannter Apostel, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet. Wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Merken wir, wie ernst die Sache ist, dieses Festhalten an der Lehre der Apostel? Paulus sagt den Gläubigen hier, ihr steht fest, ja, ihr werdet gerettet durch das Evangelium. Unter einer Bedingung, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Das Evangelium ist das Boot, das uns sicher in den Hafen des Himmels bringt. Vorausgesetzt, wir verlassen das Boot nicht. Das Festhalten an der Lehre der Apostel wurde und wird immer angefochten. Es wird bekämpft, es wird angegriffen und in Frage gestellt. Entweder durch das Hinzufügen menschlicher Traditionen, die dann sehr schnell an erste Stelle rücken, oder Philosophien, menschliche Philosophien, oder durch das Wegnehmen und Kürzen dieses Wortes. Zur Zeit Luthers war die Theologie der katholischen Kirche so überwuchert und zugemüllt von menschlichen Traditionen, päpstlichen Erlassen und Ähnlichem, dass das Evangelium keine Chance mehr hatte, an die Oberfläche zu kommen, zu den Menschen überhaupt durchzudringen. Luther kämpfte dagegen an und Gott gebrauchte ihn und die protestantische Reformation, um die Lehre der Apostel wieder neu zutage zu fördern und von diesem angehäuften Ballast zu befreien. Aber der Kampf ging weiter. Der Satan schläft nicht. Und schon sehr bald gegen Ende des 18. Jahrhunderts, infolge der sogenannten Aufklärung, kam eine neue Gefahr auf den Plan. Man fing an, Teile des Evangeliums für ungültig zu erklären. Das kam durch die liberale Theologie, durch die sogenannte historisch-kritische Methode, die alles an der menschlichen Wissenschaft messen wollte. Und so wurden die Wunder Jesu schnell für zu Märchen erklärt. Wissenschaft kann das nicht belegen, also ist es nie gewesen, nie geschehen. Es ist Wunschdenken, es sind Märchen. So wurde auch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus geleugnet, abgestritten, mit fatalen Folgen für Kirchen und Gemeinden in unserem Land, aber auch in der ganzen Welt. Das Navi der liberalen Theologie führte die Christen und führt sie bis heute in die Irre. Die liberale Theologie hinterließ Spuren der Verwüstung, muss man sagen, in der christlichen Landschaft, geistliche Krankheiten und geistlichen Tod. Heute leben wir in der sogenannten Postmoderne und die Frage, was Wahrheit ist, wird heute überhaupt nicht mehr gestellt. Jeder bastelt sich eigentlich seine eigene Wahrheit selbst zusammen in unserer Zeit. Jeder ist sein eigener Apostel und sein eigener Prophet. Wahr ist das, was mir gefällt und was ich für wahr halte. Was sich richtig anfühlt, das ist gut und das ist richtig für mich. Du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Warum ist das Festhalten an der Lehre der Apostel so entscheidend? Nehmen wir einmal an, jemand gibt uns eine genaue Wegbeschreibung zum Ziel, zu dem wir unterwegs sind. Der Weg ist kompliziert, ist lang, aber die Wegbeschreibung ist sehr präzise, ist sehr detailliert und genau und führt zum Ziel. Aber dann kommt jemand und sagt uns, diese Wegbeschreibung ist doch zu kompliziert. Warum hältst du dich überhaupt daran? Ich kenne eine Abkürzung. Wenn du an der nächsten Kreuzung statt rechts nach links abbiegst, kommst du viel schneller zum Ziel. Dieser Mensch hat die Wegbeschreibung manipuliert und du wirst nie an dem Ziel ankommen. Genau das will der Satan, dass du nie an deinem Ziel ankommst. Und deshalb will er dich immer von der Lehre der Apostel, das heißt von dem reinen Evangelium, von der rettenden Wahrheit des Wortes Gottes wegbringen. Lieber Bruder, liebe Schwester, bleibst du bei der Lehre der Apostel? Ist das unverfälschte Evangelium deine tägliche Nahrung? Ist es dein geistliches Navi, das dich durch dieses Leben leitet? Ich freue mich sehr, wenn ich hier im Gottesdienst Menschen sehe, die eine Bibel in der Hand haben, mitlesen und mitschreiben. Wir müssen nämlich mündige Christen sein. Es ist wichtig, dass wir uns selbst ein genaues Bild darüber machen, was die Bibel sagt und was gepredigt wird. Wir müssen erwachsene Christen sein, die in der Lage sind, die falsche Lehre von der richtigen zu unterscheiden. Wenn deine geistliche Nahrung nur aus YouTube-Predigten von berühmten Predigern vielleicht besteht und wenn du dich im Internet von Podcasts und aus anderen Quellen in Social Media leiten lässt, stehst du in großer Gefahr, verführt zu werden. Es gibt viele selbsternannte Propheten und Apostel in unserer Zeit. Leider hören wir immer wieder auch hier, auch bei uns in unserer Gemeinde, Stimmen, die der Lehre der Apostel widersprechen. Menschen, die uns sagen, das hat ja nur der Apostel Paulus gesagt, das kommt ja nicht von Jesus. Das war seine persönliche Meinung. Heute denkt man halt anders. Dieser Prediger im Internet, der viele Follower hat, hat gesagt, dass gelebte Homosexualität keine Sünde ist, wenn man sie verantwortlich lebt. Und deshalb entscheide ich mich für diesen Weg. Hier in dieser Gemeinde seid eine Ausnahme. Die meisten Christen denken nicht mehr so. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du auf diese oder ähnliche Stimmen hörst, dann missachtest du die Anweisung des Apostels. Steht nun fest, liebe Brüder und Schwestern, und haltet euch an die Lehre, in der ihr durch uns, die Apostel, unterwiesen worden seid. Was ist Gottes Weg, um uns vor Irrlehren zu schützen? Natürlich ist es das Lesen und Forschen in der Bibel. Aber Gott will auch, dass wir als Gemeinde zusammenkommen und regelmäßig zusammenkommen, um auf Gottes Wort zu hören. Das ist genau, was wir heute machen. Es ist gut und richtig, dass du hier bist. Das will Gott. Dass wir gemeinsam sein Wort studieren, gemeinsam nachdenken und einander korrigieren. Die Bibel sagt, verlasst eure Versammlungen nicht, wie es sich einige zur Gewohnheit gemacht haben. Damals wie heute. Der Herr hat in seiner Gemeinde nämlich Hirten und Lehrer damit beauftragt, die Gemeinde in der gesunden apostolischen Lehre zu unterweisen und vor falschen Lehrern, vor falschen Propheten zu schützen. Eine der wichtigen Aufgaben für Pastoren. Vernachlässige deshalb die Versammlungen deiner Gemeinde nicht. Die Gottesdienste, die Hauskreise, die Bibelstunden im Bibelcafé. Höre auch auf die Zurechtweisung deiner Geschwister und der Seelsorge. Den Christen in Ephesus sagt Paulus, worauf eine lebendige, gesunde Gemeinde Christi gebaut ist. Und das wiederholt sich immer wieder. Es ist immer das gleiche Rezept, nichts Neues. Paulus sagt, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, Gottes Familienangehörige. Auferbaut, worauf? Auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mitgebaut, miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Eine lebendige Gemeinde baut nicht auf den Traditionen einer Kirche, nicht auf alten Gewohnheiten, nicht auf populären theologischen Überzeugungen, die mit dem Zeitgeist mitgehen. Sie baut immer auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist, das Fundament des ganzen Gebäudes. Was haben wir davon? Diese Frage ist legitim. Wir dürfen uns diese Frage stellen. Auch Petrus hat Jesus einmal diese Frage gestellt. Wir sind dir nachgefolgt, wir haben alles verlassen. Was haben wir davon? Und Jesus hat ihn nicht gerügt, nicht zurechtgewiesen. Er hat ihm die Frage beantwortet. Wenn wir im Gehorsam wandeln und das Wort der Wahrheit unverfälscht festhalten, wird der Herr seinen Teil immer erfüllen und seine Verheißungen zu 100% halten. Diejenigen aber, die Lehre der Apostel verlassen oder verfälschen, haben keinen Anspruch mehr auf Gottes Trost und können sich nicht auf seine Verheißungen berufen. Paulus sagt, was wir davon haben, in den Versen 16 und 17. Er sagt, er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade, der tröste eure Herzen und stärke euch mit allem guten Werk und Wort. Paulus weiß, das ist ein Kampf. Das Festhalten an der Lehre der Apostel ist ein Kampf. Er sagt aber, Gott wird euch trösten. Gott wird euch stärken. Seine Liebe wird euch umgeben. Ihr habt eine gute Hoffnung durch Gnade. Lieber Freund, vielleicht sagst du dir, ich liebe Gottes Wort. Ich bemühe mich, mein Leben danach auszurichten. Und ich frage mich bei jeder Entscheidung, was sagt Gottes Wort dazu? Du lehnst das zum Beispiel ab, einen ungläubigen Partner zu heiraten, zu daten, aber bist immer noch alleine. Du lehnst es ab, eine Beförderung im Job anzunehmen, weil diese mit einem sündigen Kompromiss verbunden ist. Oder weil du lieber mehr Zeit für Gott und für seine Gemeinde investieren möchtest. Und dann stellst du fest, da gibt es Christen, die sehen das Ganze viel lockerer. Sie treffen einen ungläubigen Partner. Sie daten. Sie leben vielleicht sogar vor der Heirat zusammen. Sie heiraten ihn vielleicht, haben Ehe und Familie. Sie sehen das Ganze nicht so eng. Sie machen Karriere, sind vielleicht finanziell besser gestellt als du. Du solltest nicht vergessen, aber Gott. Gott ist da. Er sieht dich, er sieht den anderen Christen ganz genau. Und es gefällt ihm so sehr, wenn seine Kinder sich an sein Wort halten. Er spricht sein Aber in dein Leben hinein. Jesus hat gesagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Nicht, wenn ihr tut, was euch passt, sondern was ich euch gebiete. Der Herr liebt seine treuen Nachfolger. Du kannst dich der Liebe Gottes sicher sein. Du wirst einen ewigen Trost haben. Dieser Trost deines liebenden Vaters wird dich begleiten und dir helfen in allen Prüfungen und Bedrängnissen. Und Gott wird dir helfen, Werke zu tun und Worte der Wahrheit, so sagt es Paulus, Werke zu tun und Worte der Wahrheit zu sprechen. Die zweite Anweisung des Paulus lautet, festhalten am Gebet. Weiter, liebe Brüder, betet. Betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde wie bei euch und dass wir gerettet werden vor falschen und bösen Menschen, denn der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Diese Anweisung des Paulus, die gab er den Thessalonichern ganz am Anfang schon und er schreibt das in seinem ersten Brief an sie, dass sie beten sollen. Er sagt, betet ohne Unterlass. Er sagt das immer wieder in seinen Briefen an alle Christen. Betet, betet beständig, betet in jeder Situation, betet mit Ausdauer und betet für uns. Das ist beeindruckend, dass Paulus, der Apostel, diese jungen Gläubigen, die die ersten Schritte machen, um Gebet bittet für sich. Er ist ein Apostel. Er wurde persönlich von Jesus Christus berufen und ins Amt eingesetzt. Er ist außergewöhnlich begabt, gesegnet, gebildet, erfahren. Aber Paulus weiß, wie schwach er ist und wie sehr er aufs Gebet angewiesen ist. Paulus glaubt an die Wirksamkeit und an die Kraft des Gebets. Und er, der Apostel, bittet diese neu bekehrten Christen und sagt, betet für uns. Ein Christ, der um Gebet bittet, ist ein demütiger Christ. Liebe Gemeinde, der Pulsschlag einer Gemeinde wird nicht in den Gottesdiensten am Sonntag gemessen. Auch nicht an den schönen Liedern und am Lobpreis, die wir sehr schätzen und genießen, sondern an den Gebetsgottesdiensten, an den Gebetskreisen, an den Gebetsscheunen, am Gebetsleben einer Gemeinde. Eine Gemeinde, die nicht betet, in der es keine Gebetsgottesdienste, keine Gebetskreise gibt, ist eine tote Gemeinde. Es gibt so viele tote Kirchen in unserem Land. Sie sind tot, weil sie aufgehört haben zu beten. Vielleicht ist Gebet noch eine Form, eine Liturgie, aber kein Gespräch mit Gott, kein wirkliches Beten mehr. Sie vertrauen ihrer eigenen Tradition, ihrer eigenen Theologie, ihren eigenen Erfahrungen und Erkenntnissen, aber sie vertrauen nicht mehr dem einen allmächtigen Gott und beten auch deshalb nicht zu ihm. Ein Bruder, der heute bei uns in der Gemeinde ist, arbeitete 3 Jahre in einer evangelischen Kirche in Köln als Küster und gehörte damit zum Presbyterium dieser Kirche, also dieses Leitungsgremium, das eine Ortsgemeinde, Ortskirche leitet. Und er sagte mir, meinst du, wir haben einmal in diesen 30 Jahren gebetet im Presbyterium? Nie. Kein einziges Mal. 30 Jahre. Eine Kirche, die nicht betet, ist eine tote Kirche. Sie lebt eine Karikatur des Christentums und ist eigentlich eine Gefahr für die Menschheit. Lebendiger Glaube wird im Gebet sichtbar, wird im Gebet hörbar. Wer glaubt, der betet und wer nicht betet, der glaubt einfach nicht. Ein Christ, der betet, bekennt folgende Überzeugungen. Ich bin schwach. Mir fehlt der Durchblick und die Weisheit. Ich bin unvollkommen und deshalb von der Kraft und Hilfe meines Gottes abhängig. Ich glaube an einen liebenden, barmherzigen und allmächtigen Gott, dem nichts unmöglich ist. Ich glaube, dass die Verheißungen Gottes auch heute noch gelten. und dass Gott zu seinem Wort steht. Ich bin nicht gleichgültig, wenn es um die Nöte meiner Geschwister geht, wenn sie leiden, wenn sie Bedürfnisse haben, und deshalb bete ich für sie auch mit. Und ich brauche die Gebetsunterstützung meiner Geschwister und teile mein Anliegen mit ihnen und freue mich, wenn sie für mich beten. Ein Christ, der nicht betet, legt auch ein Bekenntnis ab. Er sagt damit, ich glaube nicht, dass das Beten etwas bringt. Ich glaube nicht, dass Gott allmächtig ist und helfen kann. Ich glaube nicht, dass Gottes Verheißungen heute noch gelten und dass er auf meine Gebete hört und antwortet. Ich vertraue auf meine eigene Kraft, auf meine Erfahrungen und bin nicht auf die Hilfe Gottes angewiesen. Und die Nöte und Anliegen meiner Geschwister sind mir egal. Jeder muss selbst sehen, wer klarkommt. Welche Liste ist deine Liste? Lieber Bruder, liebe Schwester, betest du? Betest du zu Hause? Betest du in der Kleingruppe, im Gebetskreis, in der Gebetsscheune, im Gebetsgottesdienst? Oder sucht man dich bei diesen Veranstaltungen vergeblich? Wenn du dich Christ nennst und kein Interesse am Gebet hast und weder in einer Kleingruppe noch in einem Gebetskreis für Frauen noch in der Gebetsscheune für Männer, noch im Gebetsgottesdienst anwesend bist und betest, dann ist es schlecht um deinen Glauben und um deine persönliche Beziehung zu Gott bestellt. Wir haben als Gemeinde etwa 1400 Mitglieder. Etwa 80 bis 140 kommen zum Gebetsgottesdienst am Mittwoch. Die meisten fehlen im Gebetsgottesdienst am Mittwoch. Ich verstehe, nicht alle können immer. Es gibt Schichtarbeit, es gibt Familiensituationen. Aber sage nicht, ich bin zu beschäftigt, ich habe zu viele Termine, wir haben kleine Kinder, deshalb bleibe ich zu Hause. Eigentlich sind das Ausreden, die nicht aus dem Glauben kommen. Die Wahrheit ist, das Gebet ist vermutlich gar keine Priorität in deinem Leben. Das Gebet ist dir nicht wichtig. Wir haben nur zweimal im Monat Gebetsgottesdienste hier, jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat. Und viele Geschwister dieser Gemeinde waren noch nie dabei, haben noch nie mitgebetet. Es gibt die Möglichkeit, auch online an den Gebetsgottesdiensten teilzunehmen. Auch ein Ehepaar mit kleinen Kindern. Die Eltern können sich abwechseln an den Mittwochen. Wenn du Schichtarbeiter bist, kannst du kommen, wenn du gerade Frühschicht hast. Es kann nicht sein, dass von den 1400 Mitgliedern maximal 10% an einem Mittwochabend Zeit haben für das Gebet. Ich sage das hier so deutlich, weil uns als Pastoren das Sorge bereitet. Gebet ist nämlich ein entscheidendes Merkmal einer lebendigen Gemeinde. Weißt du, was die Gemeinde in Jerusalem ausgezeichnet hat? Was das Geheimnis ihres pulsierenden Wachstums war, was die Welt so überzeugend fand und so anziehend fand an dieser Gemeinde. Wir haben es ja schon gelesen. Sie blieben unter anderem beständig in der Lehre der Apostel und im Gebet. Im Gebet. Wenn du dich getroffen fühlst, dann spricht Gottes Geist heute zu dir persönlich. Er ermutigt und ermahnt dich zum Beten. Ändere dein Leben, ändere deine Prioritäten und werde zu einem lebendigen, bibelfesten und betenden Christen. Weiter, liebe Brüder, sagt Paulus, betet für uns. Betet für uns, auch für uns als Pastoren. Wir brauchen dringend eure Gebete. Wir brauchen Weisheit, wir brauchen Kraft, wir brauchen Klarheit, wir brauchen Glauben. Wir brauchen Durchhaltevermögen. Wir brauchen die Führung Gottes und die Klarheit aus seinem Wort. Wir brauchen Entschlossenheit und Kraft im Kampf gegen die eigene Sünde in unserem eigenen Herzen. Betet für uns. Wir werden angefochten, wie ihr auch. Der Satan will nicht, dass wir einmütig und geschlossen im Glauben nach vorne gehen. Er will uns voneinander trennen. Er will uns spalten. Er will Streit unter uns streuen. Er will uns zur Sünde verführen, zu Fall bringen, unseren Dienst unmöglich machen. Betet für uns. Über die Herausforderungen in unserem Dienst werden wir mehr in der Mitgliederversammlung am Mittwoch berichten. Wenn du Mitglied dieser Gemeinde bist, bist du dort herzlich willkommen und erwartet. Betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde wie bei euch, sagt Paulus, und dass wir gerettet werden vor falschen und bösen Menschen, denn der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Ein gutes Gebetsanliegen. Betet, dass das Evangelium hier in dieser Gemeinde in aller Klarheit, in aller Kraft und Freude mit Überzeugung verkündigt und gelehrt wird, ohne Verfälschung, ohne Abkürzung und ohne Beimischung. Das ist das einzige Rezept, das eine Gemeinde auf gesundem Kurs hält, das gläubige Menschen wachsen lässt, das Heiligung und Hingabe bewirkt und vor falschen Lehren und geistlichen Krankheiten bewahrt. Es dringen leider immer wieder Menschen in die Gemeinde hinein, auch in diese, die die Gemeinde von innen zerstören. Es kommen Menschen in die Gemeinde, die sich der Lehre der Apostel nicht unterordnen wollen. Und eigene Wege gehen und andere Menschen anstecken und mit sich ziehen. Betet für uns. Ich bin so froh und dankbar, dass wir so viele betende Geschwister in dieser Gemeinde haben. Auch wenn ich sage, der Besuch im Gebetsgottesdienst könnte mehr sein. Wir haben Geschwister, die viel beten, die zu Hause beten. Und zwar nicht sporadisch, wenn sie irgendwann einmal Zeit dafür haben, sondern beständig. Gebet ist für sie ihre tägliche Routine. Ich bin so dankbar, dass wir Geschwister haben, für die die Gebetsgottesdienste eine hohe Priorität haben. Sie kommen am Mittwochabend, um mit der Gemeinde und für die Gemeinde zu beten. Ich bin so dankbar, dass wir Gebetsscheunen und Gebetsschelter haben, in denen Männer zusammenkommen, um zu beten. Was für ein Segen. Ich bin dankbar für Frauengebetskreise, für gemischte Gruppen, die beten. Ich bin so dankbar, dass für mich persönlich gebetet wird. Immer wieder kriege ich Nachrichten oder Menschen kommen auf mich zu und sagen, ich bete für dich. Ich bin so dankbar, dass auch für meine Frau Helen auch in dieser Zeit ihrer Krankheit gebetet wird. Wir wissen uns von euren Gebeten getragen. Betet. Was haben wir davon? Paulus sagt, was wir davon haben, in den Versen 3 bis 5. Aber der Herr ist treu. Das haben wir davon. Auch wenn wir untreu sind, wenn wir versagen, der Herr ist treu. Der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Wir haben aber das Vertrauen zu euch in dem Herrn, dass ihr tut und tun werdet, was wir gebieten. Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf das Warten auf Christus. Aber der Herr ist treu. Gott spricht sein göttliches Aber in das Leben seiner Kinder hinein, die an seinem Wort festhalten und beten. Er ist treu, er erfüllt seine Verheißung. Er bekennt sich zu unserem Glauben und zu unseren Gebeten. Er hält sein Wort. Der Herr wird uns stärken und bewahren vor dem Bösen. Es wird seine Kraft sein, die uns fähig machen wird, dem Bösen zu widerstehen. Er wird uns durch seine Allmacht in dieser Welt bewahren. Zweitens sagt Paulus, wir haben das Vertrauen zu euch in dem Herrn, dass ihr tut und tun werdet, was wir gebieten. Mit anderen Worten sagt Paulus, wenn ihr an der Lehre des Evangeliums festhaltet und betet, betende Christen seid, dann wissen wir, ihr werdet nicht vom Kurs abkommen. Ihr werdet nicht abkommen vom Kurs. Ihr werdet tun, was wir euch im Namen des Herrn geschrieben und geboten haben. So viele Gemeinden und so viele Christen sind vom Kurs abgekommen, weil sie die Lehre der Apostel verlassen haben und aufgehört haben zu beten. Aber wenn du dich an die Lehre der Bibel hältst und ein Gebetsleben führst, wirst du nicht scheitern. Du wirst nicht scheitern. Und dann schließt Paulus seinen Appell mit einem Gebet für die Gemeinde in Thessalonich. Er sagt, der Herr aber, richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf das Warten auf Christus. Das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, das uns von den Aposteln in diesem Buch überliefert wurde, ist die Botschaft der Liebe Gottes an uns. Gott liebt uns. Fehlerhafte, schwache, sündige Menschen, so wie wir sind. Und er will, dass wir durch das Evangelium verstehen, dass wir in der Liebe des Vaters geborgen sind. Und wer diese Liebe Gottes geschmeckt und verstanden hat, der wartet. Der wartet auf Jesus, dass er wiederkommt. Paulus sagt, auf diese zwei Dinge richte Gott euch aus. Auf seine Liebe und auf das Warten auf Jesus. Er hat versprochen, wiederzukommen, uns zu sich zu nehmen. Und das ist unsere Hoffnung. Auf ihn warten wir. Gemeinden, die von der Lehre der Apostel abgewichen sind und nicht mehr beten, die sind nicht mehr auf die Liebe Gottes ausgerichtet und sie warten schon lange nicht mehr auf Jesus, dass er wiederkommt. Wir sehen in der Gemeinde Thessalonich Merkmale einer gesunden Gemeinde. Wir sehen diese Merkmale auch in der ersten Gemeinde in Jerusalem. Und wir stellen uns heute die Frage, sind diese Merkmale auch in der evangelischen Freikirche Köln vorhanden? Halten wir fest an der Lehre und am Gebet? Man muss nur einen Blick in die Geschichte des Christentums werfen, um festzustellen, jede Kirche, jede Gemeinde, die nicht in der Lehre der Apostel geblieben ist, nicht am Gebet festgehalten hat, ist gescheitert. Jede Kirche. All diese Kirchen und Gemeinden sind entweder von der Landkirche verschwunden und existieren schon lange nicht mehr, oder sie sind vom Kurs so weit abgewichen, dass sie nur noch eine Karikatur des Christentums darstellen. Was ist dein geistliches Navi? Ist es eine Lehre, die dir einfach gut tut, die dir gefällt und passt? Ist es jemand, der dir imponiert, weil er überzeugend redet? Oder ist es einfach dein persönliches Bauchgefühl? Fühlt sich gut an? Oder ist es Gottes unfehlbares, inspiriertes Navi? Ist es sein inspiriertes, unfehlbares Wort? Nur mit diesem Navi wirst du dich nicht verirren und sicher am Ziel ankommen. Und deshalb halte fest an der Lehre und am Gebet. Amen.